Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht.
Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu Kirschbier und Tomatensalat, der kleine Salon und Kulturpodcast mit dem wunderbaren, vollkommen uneitlen Ole Specht, der mir hier gegenüber sitzt, Sänger, Moderator, Tausendsasser. Mein Name ist Simone Buchholz, ich bin Schriftstellerin und wir reden heute, wie ihr vielleicht schon die ganz Klugen schon mitgeschnitten haben, über das Thema Eitelkeit in unseren Berufen. Und ich kann einfach nur, ich weiß nicht, wie du das siehst, Ole, aber ich würde mal behaupten, SchriftstellerInnen sind das eitelste Völkchen ever. Wir sind noch schlimmer als Schauspieler. Und da nehme ich jetzt bewusst die männliche Form.
In Vorbereitung auf diese Sendung, herzlich willkommen übrigens auch von meiner Seite, in Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mir das schon so ein bisschen gedacht, aber ich hätte es vorsichtiger formuliert. Also ich hätte dich eher so vorsichtig gefragt, ob du glaubst, dass SchriftstellerInnen die eitlen Persönlichkeiten sind, ja, für die ich sie halte, manchmal, oder nicht. Aber dann, da ist ja total gut, dann nimmst du mir schon den Wind aus den Segeln.
Ja, also ich meine, an jedem Klischee ist ja was Wahres. Und wenn man sich die Klischees anschaut, aus der Zeit, als ich noch klein war, als der großartige Vico von Bülow, viele mögen ihn nicht mehr so auf der Pfanne haben, known as Loriot. Das ist für mich immer noch eins meiner Lieblingsstücke von ihm, weil diese Wasserglaslesung mit diesem Schriftsteller, und ich glaube, es ist auch noch jemand am Piano, ich weiß es nicht, aber es ist ein Schriftsteller, der wie immer furchtbar, also Loriot ist verkleidet als Schriftsteller, ich glaube, er hat so eine knirschende Lederjacke an, so eine Kunstlederjacke, die bei jeder Bewegung so
wahrscheinlich ein Künstlerschal, oder?
Genau, ja, oder einen weißen Rolli, so wie ich heute,
ja,
so einen weißen Rolli drunter, und so eine furchtbare Perücke, und er sitzt an einem Tisch mit einem Wasserglas und quält das Publikum mit seiner Eitelkeit und der Großartigkeit seiner Texte, die natürlich nur aus seiner eigenen Großartigkeit resultieren. Also ich glaube, die Eitelkeit von Schriftstellerinnen und Schriftstellern fußt eben darauf, dass wir nicht nur alle wahnsinnig gut aussehen, attraktiv und absolut fuckable sind, sondern diese massiven Gehirne haben,
ja,
die einfach die besten Gehirne auf der ganzen Welt sind. Und deshalb muss man auch so vorsichtig mit uns umgehen, weil wir sind so wichtig.
Okay.
So wichtig. Ich kann das gleich konterkarieren.
Was für ein Opener, Simone. Das finde ich richtig toll. Also so ein großes Fass kann ich für meine Sparte nicht aufmachen.
Ich hau das Fass gleich wieder kaputt.
Nee, finde ich auch gut. Finde ich gut. Ich dachte ganz lange Zeit meines Lebens, dass Eitelkeit etwas anderes ist, als was es wirklich ist. Ich dachte nämlich immer, dass Eitelkeit Vergänglichkeit ist. Es gibt nämlich so ein ganz bekanntes Kirchenstück, das heißt, alles ist eitel, du aber bleibst. Und da geht es so um die Vergänglichkeit und dass die eine Person, die du in das viel zitierte Buch des Lebens schreibst, halt eben nicht eitel ist, sondern bleibt. Und deswegen dachte ich immer, dass Eitelkeit mit Vergänglichkeit zu tun
Vielleicht
hat.
Vielleicht stimmt es sogar.
Und
etwas ist eitel. Oder ist eitel einfach glasklar und schön?
Nee, es ist, ich habe es heute nochmal
nachgeguckt.
Bitte, weil
es ist, würde der ganzen Sendung den Stecker ziehen,
genau,
wenn jetzt der Begriff nicht stimmt.
Genau, weil ich so unsicher war, habe ich nochmal geguckt und gesehen, es ist die Gefallsucht auch. Ne? Eitelkeit, Schrägstrich Gefallsucht, ist die übertriebene Sorge um die eigene Schönheit oder die geistige Vollkommenheit, den eigenen Körper, das Aussehen und die Attraktivität oder die Wohlgeformtheit des eigenen Charakters.
Und ich glaube, wenn man richtig eitel ist, ist halt diese Sorge darum weg, sondern man hat diese Sorge mit so viel eigener, herbeigeredeter Großartigkeit platt gemacht. Also eigentlich sitzt die Sorge und die Angst bei eitlen Menschen, glaube ich, so gefesselt und geknebelt im Keller.
Ja.
Und die Eitelkeit ist nur ein Schutz vor der eigenen Nicht-Großartigkeit.
Hm, schön.
Ich bin Schriftsteller.
Ja. Du musst ein sehr großes Gehirn haben.
Für eine Frau auf jeden Fall.
Oh Gott, ja. Du musst auch gerade an den kleinen Prinzen denken natürlich. Da gibt es doch auch den Eitlen.
Ja.
Aber Entschuldigung, ich wollte nicht deinen Versuch stoppen, jetzt das Haus wieder einzureißen.
Genau, ich muss einmal noch kurz das Haus einreißen, weil bei mir steht es in einer interessanten Spannung, dass ich eben einerseits zu diesem eitlen Völkchen gehöre und andererseits aufgewachsen bin in den 70er und 80er Jahren in einem Spessartdorf. Im Wald. Und da gab es nicht so viele Todsünden, also sich prügeln zum Beispiel, saufen, huren und so, das war alles okay. Aber das Schlimmste, was du machen konntest, war dich für was Besseres halten als die anderen.
Okay. Ja,
insofern
ja.
ist Eitelkeit die große Todsünde, mit der ich aufgewachsen bin.
Ach, guck mal die, wie die ihre Nase hochträgt.
Ja, dazu gibt es folgende Geschichte, die wirklich die, man kann die lustig erzählen, aber ich sag mal, die sitzt bis heute bei mir. Nämlich, wir waren 8 Kinder auf diesem Dorf, es hatte 900 Seelen oder so. Und 2 Mädchen und sonst nur Jungs. Und ich in einer Phase, so Ende der Grundschule, war mir das Spielen mit den Mädchen immer so ein bisschen zu langweilig. Deshalb habe ich mal mit den Jungs gespielt. Da war halt ordentlich Radau. So, nach den Sommerferien ging ich aufs Gymnasium. War die Einzige, die morgens in diesen Schulbus steigen musste, der eine halbe Stunde über Land fuhr zum nächsten Landkreisgymnasium. Und nach dem ersten Schultag klingelte ich wie immer an der Tür meines Freundes Matze. Unten im Dorf, so eine richtige alte Dorffamilie. Und der Typ war so lustig, war so ein, echt so ein Radau-Bruder und so, ey, I loved him. Und es wurde nicht aufgemacht. Und ich habe nochmal geklingelt und nochmal. Und dann gingen oben die Fensterläden auf. Und die Mutter guckte raus mit Matze im Hintergrund und sagte, du hältst dich jetzt für was Besseres, wo du jetzt aufs Gymnasium gehst.
Okay.
Du brauchst hier gar nicht mehr klingeln. Und dann gingen die Fensterläden wieder zu und ich hatte niemanden mehr zum Spielen. Deshalb ist...
Wie willst du denn die Geschichte lustig erzählen? Es ist überhaupt keine lustige,
nee,
ist total tragisch.
Nee, ist einfach traurig. Ne? Ja. Also ich weiß auch noch, als ich dann, ich drehte
traugisch
mich um. Traurig. Ich drehte mich um, ging dann so durchs Dorf an dem kleinen Bach entlang und dachte, ja, da bin ich von jetzt an wohl alleine. Und habe dann mein Leben lang, glaube ich, ich würde fast sagen, bis heute versucht, nicht alleine zu sein und zu einer Gruppe zu gehören, indem ich bloß eine Sache vermeide, nämlich Eitelkeit.
Ach Simone, das ist ja richtig traurig. Ich dachte, wir machen heute so eine lustige, schöne
Sendung. Es wird gleich
lustig.
Es wird gleich lustig, weil damit renne ich natürlich permanent gegen alle möglichen Wände und ich wünsche mir nichts mehr, als einfach mal eitel sein zu dürfen. Ich glaube, ich fange da auch demnächst mit an.
Ich finde, du hast auf jeden Fall, klar kannst du eitel sein. Also in bestimmten, das wäre übrigens eine Frage, die ich mitgebracht habe.
Ja.
Und zwar, ob es Momente gibt, in denen du auch mal eitel sein kannst. Und wenn ja, was das für Momente sind.
Das sind wirklich stille Momente, wo mich keiner sieht. Mhm. Also bloß nicht auffallen mit Eitelkeit. Das Ganze ist wirklich für mich bestimmend. Mich nicht so anstellen und niemals eitel sein. Aber wenn ich mit mir alleine bin, vor dem Spiegel. Mhm. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die schönste Schriftstellerin im Land? Dann genieße ich das sehr, auch sehr lange und ausgiebig, mir ein Gesicht aufzumalen und mich um meine Haare zu kümmern, was ich überhaupt nicht gut kann. Also ich sehe immer aus, als hätte ich gerade mal 5 Minuten im Bad verbracht. Aber ich verbringe da, bevor ich ausgehe, einiges an Zeit. Und das ist sehr schön. Und dann gucke ich mich auch so von allen Seiten an und denke, naja, das ist nicht mehr so toll, das ist nicht mehr so toll. Aber insgesamt bist du immer noch echt ein Schuss. So, also dann weißt du, dann finde ich so mit mir alleine, wenn es keiner merkt, bin ich wirklich, bin ich die eitelste alte Königin von allen. Aber das darf niemand merken. Sobald ich wieder rausgehe, gebe ich mir große Mühe, nicht eitel zu sein.
Das ist total spannend.
So.
Ich glaube ja, dass Leute, die jetzt deine Kunst verfolgen und die dich verfolgen und dich interessant finden, dass die sich das durchaus wünschen, dass du eitel bist. Also die Erfahrung habe ich zumindest öfter mal gemacht.
Das ist interessant.
Dass man, ich habe schon ganz oft so in desillusionierte Augen geguckt.
Wie, du bist gar kein altes
dann,
Arschloch?
Ja, also wenn ich dann, und ich kann es auch verstehen, also wenn ich dann nach einer Show manchmal zum Merch-Tisch noch komme und Lust habe, mich mit den Leuten noch zu unterhalten, dann merke ich ganz oft, wie so irgendwas zerbricht in den Leuten, die gegenüber von mir stehen. Und ich kann das auch verstehen.
Ja,
weil,
mach weiter, das finde ich hochinteressant. Erklär es bitte.
Ich kann es total verstehen, weil ich selber, habe ich auch schon öfter erzählt in diesem Podcast, bin ja ein riesen Liam Gallagher-Fan. Mhm. So. Und ich liebe auch die Idee von Liam Gallagher. Also,
der eitle Fatzke.
Genau, dass er so ein eitler Fatzke ist, der was Besseres als
ich finde, der hält sich. Ich glaube, der hält sich für was Besseres.
Genau, glaube ich nämlich auch. Und das liebe ich daran. Und ich glaube, ich liebe das, weil ich das nicht in mir trage und weil ich mich deswegen so dahingezogen fühle. Also ich finde das so so mutig und so krass, sich einfach so breitbeinig irgendwo hinzustellen. Und der steht ja nicht breitbeinig, ich weiß, aber metaphorisch gesprochen.
Mit breiter Hose.
Mit breiter Hose, Arme nach hinten und immer so ein bisschen den Kopf nach oben. Irgendwas macht das mit mir.
Naja, so, ist natürlich, ja Ole, es ist eigentlich ganz einfach. Ja. Also, ich habe irgendwann mal vor Ewigkeiten, das war glaube ich noch Ende der 90er, eine Geschichte in Vanity Fair gelesen. In der amerikanischen Vanity Fair war das, glaube ich. Fegefeuer der Eitelkeiten, Ding Ding, übersetzt der Titel. Da hatten sie diese ganzen Hollywood-Superstars vorne auf dem Cover. Ja? Also Nicole Kidman und so, diese krassen Stars. Und die Geschichte ging darum, dass das eigentlich unsere Götter des Olymp sind.
Ja.
Also
ja,
da
ja,
genau. Wir nur noch monothematische Religionen haben, wenn wir überhaupt mit einer Religion was zu tun haben. Und du an monothematischen Göttern kannst du nur scheitern als Mensch. Ja? Aber an diesen olympischen griechischen Göttern, die sind ja alle so menschlich, aber halt ein Ticken cooler, schöner, heißer, mutiger, besser als wir.
Ganz genau,
und man schaut die sich gerne an. Und so ist es natürlich mit jeder Art von KünstlerInnen vielleicht, dass das auch unsere gesellschaftliche Aufgabe ist, sowas darzustellen, was die anderen vielleicht auch gar nicht sein dürfen, weil sie sagen, das ist total, sowas, das funktioniert nicht. Man kann nicht so eitel durchs Leben laufen. Wir haben das alle gelernt, das geht nicht. Aber sich das ab und zu mal anschauen, wie jemand sich das rausnimmt und so eine olympische, weder gute noch böse noch großartige Gottheit spielt, sondern einfach so, ey, ich bin halt so, wie ich bin und das ist verdammt gut so. Und
genau.
Ich nehme mir das einfach raus. Ja, ja. Ich glaube, das hat was Entlastendes,
ja, genau.
So jemanden anzuschauen.
Darauf wollte ich hinaus. Ist genau. Total entlastend. Und wenn du die Person dann aber kennenlernst und merkst so, okay, das ist ja, der ist ja auch nur ein ganz normaler Trottel.
Auch aufs Klo.
Genau. Dann macht das was mit einem.
Ja, genau, es stimmt. Das könnte sein, dass das so, das ist interessant, weil das ist ein Grund mehr, dass ich mir vielleicht doch mal eine Eitelkeit zulegen sollte.
Ich meine das ganz ernst. Ich glaube, dass dir das gut stehen würde. Also zumindest so nach außen hin. Ich glaube, dass.
Ich bin auf dem Weg, da reden wir später drüber, weil ich sehe das bei KollegInnen, die diese Eitelkeit haben, die haben sowas. Die haben so viel Freiheiten.
Mhm. Und die, sowas Untastbares, genau, Unantastbares.
Genau, weil eigentlich bin ich ja die Gefallsüchtige.
Ja.
Weißt du? Also die Gefallsucht ist ja hier. Bloß nicht anecken. Mhm. So. Und ich beneide die total um ihre Eitelkeiten. Also, was mir zum Beispiel ständig passiert, wenn ich versuche, nicht eitel zu sein, unkompliziert, einfach zu handhaben, für alle. Ich hatte jahrelang Diskussionen mit Freunden aus dem Feuilleton. Fürs letzte Buch von den letzten Romanen, sogar mit meinem Verlag. Warum nicht mal Hardcover, Simone? Warum erscheinst du eigentlich immer in so einem Paperback und dann im Taschenbuch? Warum nicht mal Hardcover? Und ich habe sowohl zu den ganzen Journalisten, aber auch zu meinem Lektor gesagt, Hardcover ist doch nur so ein Eitelkeitsding. Man verkauft nicht mehr, weil es teurer ist. Das Buch ist schwer, man kann es nicht so gut in die Handtasche packen. Und wie gesagt, es ist teuer, es kostet auf jeden Fall über 22 Euro. Gerne auch mal 28. Wer sollen sich das leisten? Ich finde, das ist zu viel Geld für das, was ich mache. Ne? So.
Ah, okay.
Und ich habe mich immer geweigert, diese Hochwertigkeit meines eigenen Schaffens vielleicht auch mal anzuerkennen oder zu sagen, weil ich überzeugt bin, jeder Scheiß zwischen zwei Buchdeckeln wird irgendwie hochwertig, wenn man es in ein Hardcover packt. Und das Hardcover sagt nichts darüber aus, was auf diesen Seiten steht. Es sagt nur was über die Eitelkeit der Autorin, des Autors aus, weil die machen richtig Stress. Ich will aber Hardcover. Nee, also Taschenbuch, das würde ich nie machen. Und wenn sie dann das Hardcover, ach, ich habe Hardcover mit Lesebändchen, weil ich bin so geil. Und ich denke immer, boah, ey, schieb dir dein Lesebändchen doch, zieh es dir durch die Nase, ey, was ist denn daran geil? So, und ich muss
Simone, jetzt, das ist ja so super, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Natürlich.
Klar.
Das Hardcover ist für mich immer nur ein Ausdruck der Eitelkeit der Autorin oder des Autors gewesen. Das hat nichts über die Qualität des Buches zu sagen. Und jetzt mit dem nächsten Roman, den ich gerade schreibe, hat mich mein Verlag aber wirklich auf den Pott gesetzt.
Die wollen eins.
Die haben gesagt, das war echt unterverkauft, weil du dich auch geweigert hast.
Ja.
wir machen jetzt mit dem nächsten Hardcover. Können wir aber nicht so einen Schutzumschlag machen?
Ohne Bändchen,
vielleicht,
bitte.
Ja, kein Bändchen und nicht so einen eitlen Schutzumschlag. Vielleicht einfach so ein gebundenes Hardcover, also dass man nicht immer noch diesen Schutzumschlag hat. So, okay, darüber können wir reden. So, aber die haben mich wirklich dazu verdonnert. Die mussten mich dazu überreden. So sehr
das
versuche
ja
ich nicht eitel zu sein,
okay,
was mir total im Weg steht. Weil
nein,
ich hätte vor fünf Jahren
dir
schon sagen
Simone,
müssen.
Simone, so ein Hardcover, das steht dir. Natürlich,
Hardcover
sollst du haben.
Ja.
Na klar.
Aber verstehst du?
Ja, verstehe ich.
Und ich bin immer die ganze Arbeit macht. Ach,
klar.
Du kannst gerade nicht wegen deiner Fingernägel, kein Problem, ich mach das. Ey, ich kotze, eigentlich kotze ich über meine Gefallsucht, meine Eitelkeit, nicht eitel zu sein.
Das ist spannend. Das ist spannend.
Oh, okay. Rant.
Ja,
Rant.
Sehr gut ist das. Ich habe auch darüber nachgedacht, wann es Momente gibt, in denen ich eitel bin. Und ich bin auch ein bisschen weitergegangen. In Vorbereitung auf diese Folge habe ich auch so meinen Freundeskreis gefragt und meine nächsten Familie und Bekannte so.
Und was sagen die?
Bin ich eitel und wenn ja, wann? Und die meisten haben schon gesagt, nee, dass sie eher nicht so das Gefühl haben, dass ich eitel bin, dass es also einige wenige Momente gibt,
auch,
die ich gleich auch noch erzähle, aber im Großen und Ganzen eher nicht.
Also allein, wie der Kopfhörer an deinen Haaren sitzt.
Ja.
Ich meine, da würde ich echt, sieht das aus,
wie
Ole?
Wie sieht das aus, Ole? Ja, das ist so. Und ich habe darüber nachgedacht, gibt es denn Momente, in denen ich eitel bin oder wo mir Dinge wichtig sind? Und ja, die gibt es. Zum Beispiel ist es mir ganz wichtig, dass ich vor den Konzerten nicht auf die Bühne gehe. Also wenn die Leute schon im Konzertvenue sind, wenn die schon in der Halle sind oder wenn die auf dem Festivalgelände schon sind, möchte ich nicht auf die Bühne gehen, bevor das Konzert losgeht. Und das liegt daran, dass ich möchte, dass das so ein toller Moment ist.
Wenn du endlich auftrittst.
Wenn ich endlich auf die Bühne trete. Und das ist ja total eitel. So. Also ich weiß zum Beispiel, dass Aki Bosse.
Aber es ist ein Effekt. Also es
ja,
eigentlich
ist ein
Show-Effekt.
Ist ein Show-Effekt, hat aber auch was mit Eitelkeit
also
zu tun.
Also du genießt es.
Ja, ich
das
genau.
Das ist, glaube ich,
ja, genau.
Das. Man muss
ich Moment, genieße das.
Genau,
ich möchte richtig, dass wir haben dann so ein Intro, so ein musikalisches Intro und zu einer bestimmten Stelle in diesem Intro gehe ich dann auch als letztes von meiner Band auf die Bühne. Die anderen sind da schon auf der Bühne, ist auch total eitel. Und ich genieße das so total, zu einem bestimmten Moment dann auf die Bühne zu gehen. Und dann weiß ich auch schon immer, oh, jetzt werden wahrscheinlich die Leute noch mal klatschen und rufen, wenn sie mich dann sehen, wie ich so auf die Bühne schreite. Und in meinem Kopf stelle ich mir dann, ich weiß dann auch schon immer, Ole, du musst jetzt die perfekte Balance finden zwischen, ich laufe dann nicht auf die Bühne, weil das wirkt dann gehetzt und merkwürdig. Aber ich schluff natürlich auch nicht. Es muss so ein ganz bestimmter Schritt sein, ne? Wo die Leute so das Gefühl haben, okay, da kommt jemand auf die Bühne,
Schritt,
der hat
ja
sein
richtig.
Shit together, so. Ne?
Das ist total geil, weißt du was? Ich sorge immer dafür, dass alle nach mir auf die Bühne dürfen,
ja,
weil es immer so ein awkward Moment ist, wenn man mit einer Band oder mit einem Trio oder mit anderen Leuten auf der Bühne ist. Ich meine so, ihr könnt, ich gehe schon mal vor. Ist überhaupt kein Problem. Natürlich würde ich auch gerne mal diesen Auftritt.
Ja.
Und wenn ich ihn aber habe, dann ist mir total unangenehm. Dann weiß ich nicht, was ich machen soll.
Guck mal, interessant, weil das ist tatsächlich was, ich genieße das sehr.
Ich lerne das jetzt von dir.
Super schöner Moment für mich
so,
bei
das,
jedem Konzert.
Den Schuh ziehe ich mir jetzt an, Ole. Das finde ich super.
Das mach das mal. Also versuch das mal vorher richtig durchzugehen im Kopf. Und weil die Leute sind ja da wegen dir, also in vielen Fällen so. Und, dann,
was ich ja auch mal nicht glaube. Ich denke immer, die haben das Geschenk gekriegt.
Gönn den Leuten das. Also ich kenne das auch selber, wenn ich auf ein Konzert bin, ist das auch für mich selbst ein magischer Moment. Wenn dann die Leute, auf die ich mich die ganze Zeit freue, dann wirklich mit dem richtigen Licht und der Musik ausgeleuchtet auf die Bühne gehen. Ich finde es immer so antiklimatisch, wie das zum Beispiel Aki Bosse macht. Der, ich weiß nicht, ob er es immer noch so macht, aber damals hat er immer seine Vorbands selber angesagt und dann ist er immer so in seinem Schlabberpulli vorher auf die Bühne.
Der ist so ein Typ wie ich, ne?
Während so das
wahrscheinlich
Bühnlicht
hat er das Gleiche erlebt.
War, ist er auf die Bühne gegangen und meinte, hey Leute, schön, dass ihr da seid. Als nächstes kommt hier die und die Bühne, wir sehen uns, die und die Band. Wir sehen uns später, ciao. Und ist dann wieder von der Bühne geschlurft.
Vielleicht ist er auch auf dem Dorf aufgewachsen. Und
ist
so
er, glaube ich,
da
sogar,
wird,
ja.
Da wird man so eingenordet. Echt von den anderen.
Und ich fand es immer total schade, weil ich so dachte, ach Mann, du nimmst doch den Leuten auch einen Moment, wenn du.
Ey, kannst du, so ganz kurz, wer ist, also ich würde, wenn du raten sollst, wer der eitelste, nicht mehr lebende Popstar der 80er und 90er Jahre ist.
Boah, da gibt es so viele, glaube ich.
Okay,
ich
kürze es ab, Prince.
Ja, Prince ist sehr eitel gewesen.
So.
Ja.
Und ich war mal auf einem Konzert Anfang der 90er.
Ja.
Mainz Airfield Prince Open Air.
Mhm.
Was hat Prince gemacht? Prince hat 3 Doubles auf die Bühne geschickt vor ihm. Bevor er selbst. Immer wieder so ein Double und alle schon so, yeah! Und
dann das ist
so,
ja eine super
Scheiße,
Idee.
Das war gar nicht Prince. Und dann nochmal. Und als er dann endlich kam, na, weil alle vollkommen aus dem Häuschen waren, als er dann endlich da war, ich glaube, er war dann der 4. oder so.
Okay.
Ja, dann waren wirklich alle komplett durch.
Ja, ist gut. Aber es ist halt ein Effekt, der was mit dir macht. Und ich finde, da musst du dann auch an deine Fans denken.
Ja, da muss ich an meine
Leute, die du toll findest,
arbeiten,
die dich toll finden, ja. Die, ja, genau, glaube ich schon. Das ist auf jeden Fall.
Und wann bist du noch eitel? Hast du auch so Spiegelmomente?
Nee, darüber habe ich nämlich auch nachgedacht. Ich habe, so was mein Äußeres angeht, habe ich überhaupt nicht eitel. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich in meiner Jugend in so einer Freundesklicke viel unterwegs war. Wir waren so 4 Jungs und ich war derjenige in dieser 4er-Clique, der objektiv, sag ich jetzt, also
am besten aussah.
Nee, am schlechtesten aussah.
Ach komm,
doch,
kann ich mir gar nicht
genau,
vorstellen.
Ich hatte 3 echt total attraktive Freunde, die auch immer, wenn wir zusammen dann auf Partys waren oder so, dann war immer bei denen so das Scheinwerferlicht.
Die haben und, bestimmt alle keine Haare mehr jetzt,
und ich,
oder?
Doch. Und ich war halt so dabei. Und es hat bei mir immer so dazu geführt, dass ich ganz schnell meinen Fokus so von den Äußerlichkeiten auf andere Sachen gelenkt habe. Also ich war dann so der Typ, der lustig war oder der gute Geschichten erzählen konnte.
Ja, ich habe heute Morgen
gut
ja,
zuhören kann, ja. Der irgendwie.
Das
so.
Ist viel besser. Ich habe heute früh im Schwimmbad mit meinem Schwimmkollegen Axel haben wir so einen Typen beobachtet, der immer so eine wahnsinnig enge Badehose anhat ja. Und so unfassbar gut gebaut ist und auch so, ich würde mal sagen, eitel schwimmt. Und dann stieg der aus und Axel und ich waren beide so ohne Worte, ne, dem so hinterhergeguckt, uns angeguckt und Axel sagte irgendwann nur, oh, diese Badehose. Und und dann habe ich gesagt, weißt du, der ist bestimmt super boring. Der schwimmt auch so boring. Weil es ist so nämlich perfekt. So, ja, wenn die Leute so super aussehen in ihrer Jugend schon, dann müssen die sich halt null anstrengen.
Ja.
Die müssen sich, also und dann sind die aber später so mit 25, 30, wenn das mit dem Aussehen nicht mehr das einzige Ticket ist, auf dem du fahren kannst, sondern nur bei brunzblöden Leuten, da funktioniert das mit dem Aussehen immer noch. Aber bei allen anderen musst du halt noch ein bisschen was auf den Tisch legen. Und deshalb ist es eigentlich gut, wenn man in seiner Jugend gar nicht so gut
das
aussieht. Dann wird man viel attraktiver, je älter man wird.
Das war auch völlig in Ordnung für mich damals. Also es war auch nie was, wo ich so dachte, oh, das finde ich jetzt total doof, weil ich weiß auch nicht, ich habe das einfach immer so als gegeben hingenommen und es war jetzt auch nicht so. Ich habe schon auch Leute gefunden, mit denen ich dann eine gute Zeit hatte und so. Ne? Ich war jetzt nicht der.
Aber
so
du glaubst, dass dir deshalb Aussehen egal ist?
Mir ist es nicht egal, aber du weißt ja, wie ich manchmal auch rumlaufe so.
Ja, aber du siehst immer super aus. Das hat
das
immer
ist total
Hand und ja, ich finde, es hat immer Hand und Fuß und es hat Style und
ach, du bist süß.
Und du siehst wirklich immer so aus, als hättest du nicht eine Sekunde drauf verschwendet.
Ja.
Und das ist aber natürlich, es gibt Leute, die sehen so aus, haben aber eine Stunde damit verbracht.
Ach, das ist total süß, dass du das sagst. Also, ja, was soll ich dazu? Also, ich gucke natürlich auch morgens mal ins Spiegel, aber echt nicht lang. Und
musst du auch nicht.
Ach, das ist, komm, jetzt hören wir mal auf damit.
Musst du wirklich nicht.
Aber ich glaube deswegen, dass so, ich habe halt immer über andere Sachen mich profiliert und eigentlich in meinem ganzen Leben noch nie übers Aussehen. Und deswegen war das Aussehen auch nie so entscheidend für mich.
Das ist auch wirklich, das ist interessant, Eitelkeit in zwei Lager oder zwei Ebenen zu teilen.
Genau,
ne?
Da wollte ich mich heute auch noch drauf hin. Weil ich glaube, ich habe direkt bei Eitelkeiten ans Äußere gedacht. Mhm. Aber als ich dann länger drüber nachgedacht habe, habe ich dann schon gemerkt, da bin ich echt nicht eitel, aber dann gibt es schon andere Dinge, wo ich eitel bin. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, wenn ich neue Leute kennenlerne, die ich interessant finde, dann möchte ich unbedingt, dass die mich auch interessant finden und dass ich einen Zugang zu denen finde. Und dann bin ich eitel, weil dann versuche ich alles, dass das auch so funktioniert.
Feuerwerk.
Genau. Und da bin ich dann auch total gekränkt, wenn es nicht funktioniert. Und da denke ich dann auch abends, liege ich im Bett und denke so, wieso hat es nicht funktioniert? Wieso bin ich da nicht rangekommen? Und
aber,
da bin ich irgendwie schon eitel.
Das ist aber eine Eitelkeit, die ich zum Beispiel überhaupt nicht unangenehm finde, weil das ist einfach, das ist ein Feuerwerk abfackeln, wenn man irgendwo reinkommt und ist ja auch wahnsinnig unterhaltsam. Also es ist ja auch was gesellschaftlich, was Soziales, eine schöne Fähigkeit. So Menschen aufschließen wollen, natürlich aus der Gefallsucht heraus.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Also ja, die Motive sind ja nicht so edel.
Ja, aber das ist egal. Also der Effekt ist,
das mache ich ja auch am Ende. Unangenehm. Am Ende mache ich es ja auch für mein Selbstwertgefühl, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, aber du tust niemandem damit weh. Also ich finde diese Eitelkeit, die ich wirklich annoying finde, ist so, und das kenne ich halt, und da müssen wir echt über Schriftstellerinnen und Schriftsteller reden, tut mir leid. Ja. Dieses, oh Gott. Es gibt einen sehr berühmter, ich sag mal, deutschsprachiger Schriftsteller, damit man nicht weiß, ob deutscher, Schweizer oder Österreicher.
Okay, sehr gut.
Muss ich jetzt vorsichtig
sehr gut,
sein.
Auf jeden Fall.
Deutschsprachiger Schriftsteller, immer, und ich weiß das, weil viele Kolleginnen immer wieder gefragt werden. Ich bin einmal gemeinsam, quasi im gleichen Herbst hatten wir ein neues Buch. Und dann tourst du so und kommst immer dahin, wo die anderen gerade waren. Mhm. Und dann redest du so mit den Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Und das ist wirklich nicht nur mir passiert, sondern ganz vielen Kolleginnen, wirklich vor allem Kolleginnen, die dann von den Buchhändlerinnen gefragt werden. Sag mal, wie ist denn dein Hotel? Ist es okay?
Mhm. Ja, ja.
Und man sagt, ja. Wieso? Also total, vollkommen, wirklich auch vollkommen okay ist. Oder ja, gut, super Hotel, danke. Ja, weil der Herr so und so war letzte Woche da und der hat sich so beschwert über das Hotel. Und das macht der fucking überall. Das macht der überall, das macht der.
Ja, aber dann ist es ja ein Act auch, ne?
Also naja, aber ich finde, das ist so diese Eitelkeit, die ich meine. Ja. Oder man wird mit Kollegen irgendwo hinchauffiert. Wird irgendwo abgeholt und irgendwo hingefahren zu einer Veranstaltung und sitzt zu viert im Auto und dann gibt es immer zwei.
Ist ein bisschen eng gerade.
Ein oder zwei. Nee, die so super genervt von dem Pleb sind, der noch so im Auto ist.
Ah, okay.
Also von diesem Prekariat, das hier noch mit im Auto
okay,
sitzt.
Okay, ja? Okay.
Mhm. Und die nicht mal guten Abend sagen, wenn man einsteigt und sagt, hallo, guten Abend. Die gucken dann so aus dem Fenster und wirklich Männer wie Frauen und auch generationenübergreifend.
Ja.
Und das ist diese Art von Eitelkeit, die, glaube ich, sowas vermitteln soll wie, ich bin so innerlich, ich bin so mit meinem eigenen Gehirn, weil es ist so wahnsinnig wichtig, was in meinem Gehirn passiert. Und sprich mich nicht an.
Ja.
Also die Nummer.
Ich bin schon beim nächsten Buch,
bitte
jetzt lass mich.
Wirklich. Ja, ich bin auch, und mein Buch ist im Zweifel so viel wichtiger als alle anderen Bücher, die ihr hier zusammengeschrieben
weißt
habt.
Weißt du, was ich richtig spannend
I
finde?
I hate it, wirklich. Ich finde es so unhöflich.
Kann ich auf jeden Fall absolut nachvollziehen. Und weißt du, was ich richtig spannend finde? Dass es diese Eitelkeiten kenne ich nicht unter MusikerInnen.
Guck.
Also ich kenne das nach außen hin. Und darauf wollte ich nämlich noch hinaus. Ich kenne es nach außen hin, dass als Show-Effekt, dass man schon eine eitle Persönlichkeit auf der Bühne ist, aber innerhalb des Kreises. Und
also
innerhalb
Liam Gallagher
Leute,
ist wahrscheinlich voll nett zu seinen Kumpels.
Ja, das weiß ich nicht, aber so.
Nein, der soll so scheiße bleiben. Ja, genau.
Aber innerhalb des Zirkels sind eigentlich, ich kenne fast nur ausschließlich tolle MusikerInnen, KollegInnen, also die dann so wirklich das ablegen, wenn man die hinter der Bühne trifft. Und wenn man sich dann in so einem Shuttle trifft, was ich natürlich auch kenne, dann ist, dann passiert sowas eigentlich nicht.
Also ich möchte
das
nicht.
Auch wenn das Gefälle hoch ist.
Ja,
ne?
Ja.
Also auch wenn ich jetzt als...
Okay, und bei uns merkt man immer das Gefälle. Das ist nämlich das. Also, genau. Und also ich kenne auch wirklich so 80-85% sind super nett.
Ja.
Und da ist auch das Gefälle scheißegal. Mhm. Ja. Oder das gefühlte Gefälle. Also manchmal ist es ja so, dass jemand anders einfach Millionen verkauft und jemand anders nicht. Aber es ist vollkommen klar, die Qualität von dem
Nicht-Verkaufenden
ist so sehr viel höher. Also das ist auch schwierig mit dem Gefälle. Aber es gibt diese hartnäckigen 15-20%, würde ich sagen, die wirklich unabhängig von Gefälle, generationenübergreifend, glauben, sie sind wer weiß was. Mhm. Also echt. Meine Güte. Das ist so, ich glaube, was mich daran ärgert, ist die Unhöflichkeit im Umgang.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und
klar.
Nicht nur, weißt du, wenn sie mit ihren KollegInnen scheiße umgehen, aber die gehen dann auch mit BuchhändlerInnen.
So. Ja, ja.
Die gehen mit, ich weiß das, mit Verlagsangestellten um. Vor allem mit den Frauen, die im Verlag arbeiten, wird dann echt nicht gut umgegangen. Und ich finde das, also da schäme ich mich für meine Branche.
Ja.
Diese Art von Eitelkeit.
Verstehe ich. Aber glaubst du, das hat was mit so einem Idealbild zu tun oder so einem Fake it till you make it? So, dass du halt das Bild.
Nee, ich glaube, es braucht eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur, um überhaupt auch nur glauben zu können, dass man sich über die Grasnarbe wagen kann mit der Genialität seines Gehirns und allen erzählen kann, was eigentlich hier los ist.
Okay.
Also ich glaube, es hat schon eine, es gehört, also um diesen Job zu ergreifen oder diesen Beruf, diese Kunst, Kultur, Kunst, Handwerk, whatever, des Schreibens, des Geschichten- und Menschenerfindens, Schrägstrich Gott spielen. Also da brauchst du schon eine echte Hybris. So. Ja. Und die, natürlich haben wir die alle, die habe ich auch. Also, weil das ist so eine, das ist so eine Gotttätigkeit. Entschuldigung, ne? Aber so, ich denke mir ganze Welten aus. Und Leute, und dann mache ich was mit dem, ich bringe die um. Ey, einfach weil ich es fucking kann. Mhm. So, was für ein Monster-Ego, bitte.
Ja, auf jeden Fall.
Muss man da haben. Ja. Also es ist wirklich ein monströses Ego. So. Und dann muss man es aber schaffen, finde ich, im sozialen Umgang, vielleicht nicht ganz so gepeitscht zu sein wie ich, die immer denkt, bloß kein großes Ego haben. Aber so ein Mittelwert irgendwie, damit man noch sozialverträglich bleibt, gerade im Umgang mit Leuten, die dann für dich was tun.
Ja, klar.
Und die nicht immer so droppen, weil man selbst so großartig ist.
Ja.
Also ich stelle mir dann immer wirklich, ich habe dann manchmal so Fantasien. Also gerade, ich kenne das auch wirklich von Kollegen, von Männern. Ich dann denke, oh, ich wünschte, dein Ledermantel würde jetzt inklusive deines Hemdes, deiner Hose, deiner Socken und deiner Unterhose einfach von dir abfallen. So, weißt du, so wegfliegen und du stehst einfach nur nackt und erbärmlich da.
Aber wahrscheinlich.
Wie du bist, wie jeder andere Mensch auch. Und man sieht deine schlechte Haltung, weil du den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzt.
Das ist ja spannend, dass du so einen richtigen Groll auch
dagegen hast. Ja, ich habe einen Groll auf diese Eitelkeit, weil ich mir die nicht erlaube, natürlich.
Okay.
Also da ist auch so eine.
Gibt es, das habe ich mich gefragt, gibt es eitle Persönlichkeiten in deinen Roman? Und wenn ja, woher ziehst du die?
Wenige. Ich finde es vielleicht tatsächlich, doch eigentlich, so wie ich darüber lossabbel, finde ich es ja total interessant.
Ja, das dachte ich mir nämlich gerade. Also
ich habe jetzt in dem Roman, den ich jetzt gerade schreibe, gibt es da gibt es sogar zwei, die ziemlich eitel sind. Die sind auch noch miteinander verheiratet. Und ich mag die eigentlich ganz gern, beide.
Okay.
Ich mag die gern. Sie ist so Äußerlichkeiten eitel, aber auch so, nee, die findet sich einfach rundum super und genießt es auch. Das, was ich manchmal gern tun würde, glaube ich, mich so am Frühstückstisch aufführen einfach, weil mir irgendwas nicht passt.
So. Das liegt mir auch nicht.
Ja, ich würde das aber, weißt du, weil ich glaube, es wird einem auch eine Form von Respekt gezollt auf eine andere Art, wenn man eitler ist. Aber beschäftigst du dich mit Eitelkeit in deiner Musik? Ist das ein Thema für dich?
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, weil ich es nicht so spannend finde. Also, weil die meisten Menschen, die eitel sind, die machen das ja, um irgendwas anderes zu kompensieren. Und das finde ich irgendwie mal nicht so spannend. Also da finde ich, Eitelkeit ist nicht so eine spannende Maske. Wenn du
glaubst
weißt, was
du,
ich
dass
meine.
Aber glaubst du, dass es wirklich um Kompensation geht?
Ja, ich denke, das hat immer ganz viel mit Selbstwertgefühl zu tun.
Naja, klar, die Angst vor dem eigenen Tod. Ich glaube, alles, was wir so machen, hat mit Angst vor dem eigenen Tod zu tun. Und da ist Eitelkeit wahrscheinlich ganz weit vorn. Was ich anziehend finde an der Vorstellung, eitel zu sein, also was für mich wirklich ein Punkt ist, den ich beneidenswert finde, nicht so wie du, Liam Gallagher, ich möchte gar nicht so einen Auftritt, aber die können sich so Dinge leisten, die ich mir nicht leisten kann. So richtig eitle KollegInnen sind dann immer gleich verletzt, die sind so zerbrechlich. Die sind immer ganz schnell verletzt und beleidigt wegen irgendeinem klitzekleinen Kleinscheiß. Mhm. Und so Dinge, die ich immer den ganzen Tag rund um die Uhr runterwürgen muss.
Ja.
Auch große Sachen. Wo ich dann manchmal denke, wäre ich nur so eine kapriziöse, eitle Person, da könnte ich wirklich beim kleinsten Scheiß, könnte ich einfach ausrasten, zusammenbrechen, weinen und dann würde sich jemand um mich kümmern, damit ich wieder funktioniere.
Ja, aber meine Angst wäre dann immer, dass man irgendwann keine Lust mehr hat, mit dir zu arbeiten. Also weil es einfach zu anstrengend ist. Weil das musst du dir ja auch wirklich, so einen Status musst du dir erarbeiten, dass du eine Person bist, mit der man Lust hat, zusammenzuarbeiten, obwohl sie so eitel ist und obwohl sie dadurch so anstrengend ist.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass genau diese Show dazu führt, dass die Leute sich ihr Leben lang um diese Menschen bemühen.
Ja, das kann natürlich auch sein.
Weil das so besonders ist, weil die so besonders zerbrechlich, offenbar wahnsinnig intelligent, feinfühlig,
ja,
sensibel, sensitiv.
Ja,
und dann ist vielleicht denen immer gleich alles zu viel. Nach der dritten E-Mail in irgendeinem E-Mail-Verteiler sagen sie, ja, meine Idee war immer noch super, das zu machen, aber jetzt nehmt mich bitte aus dem Verteiler, es sind mir echt zu viele E-Mails.
Okay.
So, und ich wäre gern mal so. Ich wäre echt gern mal so und das fuckt mich richtig ab.
Probier es aus.
Dass ich das nicht bin. Und dann habe ich aber nach einem Jahr vielleicht keine beruflichen und überhaupt habe ich keine Freude mehr wahrscheinlich, oder? Also wenn es so
ich weiß nicht, wie du vermutest. Ich weiß es nicht, ja. Das ist zumindest meine Angst immer, aber du probierst aus. Ich glaube, du hast mittlerweile ein Standing, das groß genug ist, das zumindest mal auszuprobieren.
Und wenn nicht, Ole?
Genau. Dann sagst du, sorry, ich hatte irgendwie...
ich habe mich nur kurz mal total wichtig genommen.
Tut mir leid.
Ich habe mich einfach wahnsinnig wichtig genommen.
Ja, verstehe ich. Ich habe es ja vorhin schon angekündigt, habe meine Familie auch gefragt, wie denn das so aussieht mit meiner Eitelkeit. Und eine Sache kam, die ich gerne noch mit dir teilen würde.
Ja, bitte,
würde,
lass uns sie besprechen.
Dass ich schon eitel sein kann, wenn ich von langen Touren wieder zurück nach Hause komme. Und das, das kenne ich auch.
Ja.
Und da musste ich auf jeden Fall nicken.
Okay, wie ist das dann? Erzähl mal.
Ich glaube, das liegt daran, weil ich dann so wochenlang oder manchmal sogar monatelang unterwegs bin und jeden Tag oder alle zwei Tage auf irgendeiner Bühne stehe in einer anderen Stadt und ich werde immer gefeiert und alles wird sich irgendwie gekümmert. Und der Tag endet eigentlich immer mit Applaus.
Für
und
Ole.
Leuten, die einem dann noch irgendwie sagen, oh, das hat mich total bewegt und es beschäftigt mich immer noch. So, weißt du, sowas.
Also du nimmst dich richtig wichtig, naja, wenn du nach
aber
Hause
wenn
kommst.
Das Problem ist, ich kann damit wahnsinnig gut umgehen, wenn das so ein paar Mal passiert.
Mhm.
Aber wenn das wirklich ein, zwei Monate lang am Stück passiert, irgendwann steigt das schon zu Kopf. So. Und
klar,
irgendwann denkst du dann, ja, also da muss ja schon was dran sein. Vielleicht bin ich ja doch hier
so großartig,
wichtig und großartig. Und dann kann es schon vorkommen, dass ich nach Hause komme und irgendwie so ein bisschen...
Was passiert dann? Bitte erzähl.
Dass ich dann schon so schief angeguckt werde, wenn ich dann mir zum Beispiel über die Essensplanung keine Gedanken mehr mache. Und so schon so ein bisschen davon ausgeht, dass ja jetzt hier bald irgendwas... Irgendwie ist ja jetzt Mittag. Wo
stehst du dann abends so auf der Couch und gibst ein Konzert?
Nee, das natürlich nicht, aber ich habe dann so diese kleinen Sachen, die sind dann so, nehme ich dann nicht mehr so wichtig, weil ich denke, naja, ich kümmere mich um ganz andere Sachen, ob jetzt der Müll rauskommt oder nicht, das ist ja jetzt irgendwie, ne, so.
Ja.
Und dann, das dauert dann aber auch nicht lang, so, und dann
weil dann bist du heftig eingenordet.
Ich heftig eingenordet. Wie gesagt, dass ich eigentlich doch ein ziemlicher Trottel bin. Und dann bin ich wieder im Hier und Jetzt angekommen.
Du kannst den Müll mal schleppen.
Genau. Das kannst du richtig gut. Und jetzt zeig das mal, du Trottel. Ja, genau. Da habe ich auf jeden Fall, das hat mir meine Familie wieder gespiegelt. Und dann musste ich auch schon nicken, kleinlaut, muss ich dann zugeben. Ja, ihr habt recht. Dann bin ich für ein, zwei Tage wirklich manchmal echt ein Trottel. Und dann habe ich aber noch was gemacht. Und mir wurde ein Tipp gegeben. Und damit können wir gleich mal rausgehen aus der Folge. Vielleicht hast du auch noch so ein Zeitdokument. Und vielleicht fällt dir da spontan noch was zu ein. Und zwar habe ich den Tipp bekommen, Ole, schau doch mal in dein Abi-Buch, was die Leute da über dich geschrieben haben. Wir hatten nämlich ein Abi-Buch, damals 2008 habe ich Abi gemacht. Wir hatten so eine ganz große Oberstufe hier in Hamburg. Ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler. Und am Ende gab es so im Internet so eine Maske und da konnte jeder zu jedem irgendwelche Kommentare anonym schreiben. So.
Okay.
Also eine richtig spicy Sache.
Ja, bei uns war das
drin.
Auch so, aber noch analog. Man hat Zettel in Kisten geschmissen.
Ja. Genau. Mhm. Und ich hatte das komplett vergessen, dieses Abi-Buch, und habe jetzt habe ich das rausgeholt. Es war auch irgendwie ein schöner Moment und habe da mal so drin geguckt. Und da standen viele nette Sachen und da stand aber auch ein Kommentar, den ich heute zum Abschluss mitbringen möchte, den irgendeiner mal über mich geschrieben hat damals. Und zwar, Ole, Typen wie du können sich auch einfach alles leisten.
Weil du denkst, du bist was Besseres, ne?
Weiß ich nicht. Also Das geht in mehrere Richtungen, der Satz.
Das geht aber in mehrere, der ist nicht schlecht.
Und den habe ich auf jeden Fall gelesen und der hat mich irgendwie getroffen. Mhm, also da dachte ich so, uff, okay.
Das kann ich verstehen. Oh ja.
Ich weiß auch ein bisschen, woher es kommt. So.
Weißt du, hast du eine Vermutung, wer?
Nee, ich habe nicht eine Vermutung, wer, aber ich weiß ja, wie ich damals am Ende der Schule war. Und ich war
weil
so,
du gerade Popstar geworden warst.
Nee, aber ich habe damals schon so viel Musik, so, das war schon das Ding. Und es war aber vor allem so, dass ich...
Ole, Typen wie du können sich auch
ich war halt sozial, das habe ich schon mal gesagt, so sehr, sehr fit. Und ich war auch mit allen Lehrern irgendwie cool und nett. Mm. Und wenn ich dann Sachen... Irgendwie, wenn ich Scheiße gebaut habe, dann war das nie ein Problem, weil das war immer so, ach komm, ist okay.
Ole,
so.
Ja, weggewischt.
Und dann gab es aber andere, die richtig Stress gekriegt haben und die Schulverweise so bekommen haben, wegen irgendwelchen Quatsch. Und ich habe echt viel Kram so gemacht und das war immer irgendwie okay.
Ich weiß zwei Sachen.
Hat mich aber so ein bisschen getroffen.
Ja, ich weiß tatsächlich zwei Sachen. Also bei uns ging das analog, ne, mit so Sachen in Kisten schmeißen und dann hat irgendwie die Redaktion von dem... Von dem Abi-Buch hat es dann so zusammengefasst und dann wurde es gedruckt. Und ich weiß nur, dass auch zwei Sachen, die waren, die, glaube ich, das Thema auch für mich sehr gut umreißen. Nämlich, da stand was ganz Tolles, fand ich. Also standen zwei Sachen, ich erinnere mich an zwei Sachen, weil die beide gesessen haben. Das eine war das Schöne, die perfekte Mischung aus Kindlichkeit, Erotik und Intellektualität. Und wir reden von einer 19-Jährigen oder so.
Moment, warte mal.
Ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hat. Also
sag
ich weiß
den
nicht,
Satz bitte noch einmal ein bisschen langsamer.
Ja. Das war der erste Satz, der da stand unter meinem Foto. Die perfekte Mischung aus Kindlichkeit, Erotik und Intellektualität.
Okay.
Ja. Bayerisches Abitur, weißt du, waren alle ein bisschen schlauer.
Das kann auf jeden Fall auf deinem neuen Hardcover-Buchrücken stehen.
So, und ganz unten stand nur ein Wort.
Und dann aber, warte, als Zitat unten, anonyme Quelle aus dem Abi-Buch.
1992.
Das würde mir richtig gut gefallen. Ich mache mir Notizen, ich soll deinem Verlag schicken.
So, und pass auf, und dann eine Liste mit allem möglichen Scheiß. Und unten am Ende, zum Abschluss der Liste, stand ein Wort. Laut.
Ja.
Was hitting hard.
Mhm, verstehe ich.
Laut.
Verstehe ich.
Weil man denkt so, oh Gott, ich gehe allen auf die Nerven. Mhm. Ich gehe allen auf die Nerven und sie hassen mich für das, was ich bin. Und halte ich mal nicht für was Besseres.
Ja. Halte ich mal nicht für was Besseres, ist ein guter Titel für unsere Sendung vielleicht heute.
Wir nehmen
auf jeden Fall als Hausaufgaben mit.
Eitler
du nimmst
werden.
Mit, ein bisschen eitler zu werden.
Total, ich möchte werden wie meine Großtante Irma.
Ja,
so wie meine eigene Großtante mit viel Schmuck, hohen Haaren.
Und Hardcover-Buch.
Ja, und alle bringen mir immer alles, während ich im Schaukelstuhl sitze.
Mit wichtigen Zitaten auf dem Buchrücken. Die perfekte Mischung. Simone Buchholz.
Kindlichkeit, Erotik und Intellektualität.
Ey, das finde ich so fantastisch, Simone. Muss ich mir unbedingt aufschreiben.
Also, ich werde eitler und du, Ole?
Ich versuche so ein bisschen selbstbewusster zu werden, was meine Kunstfertigkeit angeht. Da habe ich nämlich manchmal so ein bisschen Probleme mit. Da sind wir ja jetzt gar nicht so richtig drauf gekommen.
Ja, aber das ist doch, du bist doch wahnsinnig gut in dem, was du tust. Mir geht's ganz oft so,
wie vielen KünstlerInnen, habe ich dieses Imposter-Syndrom ganz, ganz doll, ganz, ganz oft. Haben wir auch schon viel drüber gesprochen.
Ja.
Und deswegen, da könnte ich mal versuchen, mit der Eitelkeit
das
so ein bisschen...
einfach mit Eitelkeit zuzuschütten.
Genau, zu überschütten, anzuzünden. Das könnte ich auf jeden Fall mal versuchen.
Komm doch gleich einfach nochmal hier rein und mach so einen Auftritt.
Ja, das ist eine gute Idee.
Und ich klatsche.
Ja, das finde ich gut. wir hören uns wieder in ein paar Wochen und da haben wir auch ein ganz tolles Thema, darauf freue ich mich schon. Ich tease es an.
Ja, mach mal.
Und zwar werden wir in der nächsten Folge über den perfekten Fan sprechen.
Und das perfekte Publikum.
Ganz genau. Bis nächstes Mal.
Bis bald.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und der Hörradio.